Ich hoffe, ihr habt noch nicht vergessen, wo Epheser ist. Das ist im Neuen Testament. Ihr könnt gerne schon mal Epheser 6 aufschlagen. Ist ja schon einige Zeit her, wo ich das letzte Mal gepredigt habe. Und ja, wir werden heute über Kindererziehung reden oder über das Leben allgemein in der Familie. Und wer den Text in Epheser kennt, der weiß auch, dass direkt nach diesen Haustafeln, so nenne ich sie, so nennen viele Kommentatoren sie, der weiß, dass ab Vers 10 auch dieser geistliche Kampf oder die Waffenrüstung Gottes beschrieben wird. Und wir leben als Christen in einem geistlichen Kampf. Und damit stimmt wahrscheinlich auch jeder Christ überein. Die meisten Christen haben beispielsweise verstanden, dass die Evolutionstheorie nichts weiter ist als ein Versuch, den Gott, den Schöpfer Gott anzugreifen und durch den Urknall zu ersetzen. Auch was die Sexualität betrifft, haben die meisten Christen verstanden, dass Homosexualität oder die Genderbewegung im Allgemeinen nichts weiter als ein Angriff auf die Schöpfungsordnung Gottes ist oder ein Angriff auf die Familie. Das sind so zwei Themenbereiche, die für die meisten Christen absolut klar sind. Der Teufel hat großes Interesse daran, genauso wie im Garten Eden damals, die Wahrheit Gottes zu verdrehen und mit Lüge zu ersetzen. Aber diese Dinge, diese zwei Themenbereiche sind so offensichtlich unbiblisch, dass die meisten Christen sie leicht durchschauen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Lebensbereiche bei uns Christen, wo dieser geistliche Kampf kaum bis gar nicht wahrgenommen wird. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Psychotherapie. Psychotherapie macht Annahmen über den Zustand einer Seele, ausgehend von ihrer Weltanschauung, die nicht einmal das Fundament hat, zu sagen, was überhaupt gut und böse ist. Da ist ja gar kein Fundament hinter. Ja, das, was für den Deutschen gut ist, kann für den Afrikaner böse sein und umgekehrt. Und das, was heute in Deutschland böse ist, war vor 30 Jahren gut. Also wer hat jetzt recht? Dennoch haben viele Christen in der Geschichte die seelischen Probleme für die sogenannten Experten abgeschoben und die Ältesten, die sollen bitte schön in der Kirche bleiben. Das ist so ein Themenbereich, wo nicht ganz so viel Klarheit herrscht bei uns Christen. Und ein weiterer Bereich ist Kindererziehung. Unser heutiges Thema. Ein sehr sensibles Thema. Auch in diesem Bereich haben Experten, so nenne ich sie jetzt einfach mal, mit einer völlig humanistischen Weltanschauung es geschafft, Christen von Dingen zu überzeugen, die eigentlich gar nicht biblisch sind. Und ich möchte mal ein Beispiel von einem Gespräch erzählen, was ich mal hatte letztes Jahr, Ende des Jahres. Da war ein gläubiger Lehramtsstudent, wirklich gläubig, und er war kurz davor, seine Masterarbeit zu schreiben. Und ich habe ihm gesagt, na, schreib doch mal eine historische Aufarbeitung darüber, ob Homeschooling nicht vielleicht doch die bessere Alternative zu unserem aktuellen Schulsystem ist. Kurze Randnotiz, ich bin kein Extremist, was Homeschooling betrifft, also nagelt mich nicht darauf fest. Ich habe gewisse Überzeugungen, aber darum geht es jetzt gar nicht. Aber dann kam ein Argument und das fand ich interessant und darauf will ich hinaus. Dann kam dieses Totschlagargument, sage ich jetzt mal. Also die Kinder brauchen doch soziale Kontakte. Und was Pädagogen dann damit meinen ist, dass sie Kinder in gleichem Alter brauchen und das gibt es nur im Kindergarten oder in der Schule und nicht in der Familie oder in der Gemeinde. Zusätzlich soll man die Kinder ja auch nicht vor der Welt bewahren oder Helikoptervater spielen. Kennt ihr den Begriff Helikoptervater oder Helikoptermutter? Weil ich habe den jetzt einige Male in der Predigt, glaube ich. Ich will nur sicher gehen, dass ihr den alle kennt. Also man soll kein Helikoptervater spielen, sondern man soll sie vielleicht sogar bewusst in weltliche Institutionen stellen, damit sie lernen, mit der Welt umzugehen, so das Argument. Und hier gehen viele Christen, hören sich das an und sagen, das hört sich vernünftig für mich an. Ich möchte nicht, dass mein Kind in einer Blase aufwächst, ich möchte, dass mein Kind sich sozial entwickelt. Oder ein anderes Beispiel, unser John, der heute übrigens sehr schlecht gelaunt ist. Wenn ihr das Schreien gehört habt, als wir hier reingekommen sind, das war unser Sohn. Der hat schon seit dem, ich weiß nicht genau wie viel, seit dem neunten Monat hat er die Macke, dass er schlägt. Egal wen. Also er schlägt den Hund von Schwiegereltern. Schwiegermutter hat auch schon kassiert. Wir haben kassiert als Eltern. Und wenn man ihm sagt, er soll das nicht machen oder nein, hör auf, dann kam es schon mal vor, dass zu uns gesagt wurde, Kinder verstehen das Wort nicht. Oder sie können mit dem Wort Nein nichts anfangen. Und als Christ, das sind jetzt so zwei Beispiele, die ich miterlebt habe in meiner Zeit, in meiner jungen Zeit, die ich als Vater bin, wo man mit Sachen konfrontiert wurde und wo man innehalten muss und sich mal fragen muss, Moment mal, auf welcher Grundlage triffst du diese Aussagen eigentlich gerade? Sind diese Aussagen biblisch begründet? Macht das wirklich Sinn? Oder sind wir in diesem Bereich schon so eingenommen von dem schleichenden Prozess der verdrehten Wahrheit, dass wir gar nicht mehr realisieren, was Gott eigentlich von uns fordert? Wir als Christen müssen lernen, in jedem Bereich unseres Lebens eine biblische Grundlage zu haben. Es reicht nicht aus, wenn wir bei diesen großen Themen Ehe, Abtreibung, Evolution eine biblische Überzeugung haben. Es ist genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, dass wir im Bereich Kindererziehung eine klare, biblische, fundierte Überzeugung haben. Und das hat Gott in der Bibel an mehreren Stellen ganz klar deutlich gemacht. Allein das Beispiel aus der Schriftlesung ist ein Beispiel. Oder 2. Mose 20, nach dem Auszug aus Ägypten, was wir uns auch heute kurz anschauen werden. Und natürlich die Stelle, die wir uns heute anschauen, Epheser 6, 1 bis 4. Und ich möchte den Text jetzt gerne lesen. Ihr könnt gerne mitlesen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung unseres Herrn. Nachdem Paulus 3 Kapitel über die Errettung der Gläubigen gesprochen hat, fängt Paulus in Kapitel 4 damit an, wie diese Heiligen nun in Gottes Reich leben sollen. Ja, wenn ihr euch erinnert, Kapitel 4 fängt an, ich ermahne euch nun. Und dann kommt eine ganz lange Reihe an Ermahnungen, wie diese Erlösten nun leben sollen. Und er erklärt ihnen, dass sie in Einheit untereinander leben sollen, sich von der Welt enthalten sollen und in Weisheit verständig sein sollen, was der Wille des Herrn ist. In Epheser 5, Vers 15 stehen diese einleitenden Worte in diese Haustafeln, wo Paulus sagt, gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Und dann wendet sich danach Paulus diesen verschiedenen Lebensgruppen zu, wie genau es denn aussieht, in Weisheit zu wandeln und erfüllt mit dem Geist zu wandeln und in Unterordnung zu wandeln. Der erste Bereich war die Haustafel zwischen Ehemann und Ehefrau. Der zweite ist die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und der dritte Bereich, was wir uns dann irgendwann mal anschauen, wer weiß wann, ist die Beziehung zwischen Sklaven und Herren. Und der große Punkt von Paulus in all diesen Lebensbereichen ist, wie wir in Weisheit verständig sind, was der Wille des Königs dieser Welt ist. Und wir müssen uns jetzt an diese Wahrheit erinnern, weil sie so grundlegend im Epheserbrief ist. Paulus hat deutlich gemacht in Epheser 1, Vers 21 bis 22, dass Christus über alle Maßen erhöht worden ist. Und er sagt ganz deutlich, und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen. Nicht nur die Evolutionstheorie, nicht nur das Verständnis der Ehe, er hat alles seinen Füßen unterworfen. Auch das, wie wir unsere Kinder erziehen. Und deswegen muss bei Kindererziehung oder allgemein in dem Miteinander in der Familie das Wort Gottes die einzige Anlaufstelle sein, die wir als Christen nehmen können. Christus ist der König aller Könige und jeder Mensch, der gerettet wird, lebt eben nicht mehr in dem Reich dieser Finsternis, sondern er ist Teil einer neuen Politik. Er ist Teil in einem neuen Reich, nämlich in dem Königreich Christi und somit Teil der Politik von Jesus. Und das ist Paulus sein Anliegen in diesem Kontext, wie das erlöste Volk Gottes nun im Einklang mit göttlicher Wahrheit zu seiner Verherrlichung lebt. Und deshalb wende ich mich jetzt mal ganz direkt an diejenigen zu, die sind jetzt leider alle weg, aber vielleicht hören sie die Predigt nach. Aber es gibt trotzdem noch einige hier, die, und ich habe das bewusst so formuliert, die noch unter der Aufsicht ihrer Eltern stehen. So habe ich das formuliert, weil damit sind nicht nur Kleinkinder gemeint. Ich wende mich jetzt an alle zu, die noch unter der Aufsicht ihrer Eltern stehen. Und ich mache das ganz bewusst, weil als Paulus diesen Brief geschrieben hat, da wurde dieser Brief damals vorgelesen in der Gemeinde, da saßen Eltern und Kinder zusammen. Und wenn man diesen Text hier liest, dann fängt er ja an mit den Worten, ihr Kinder. Er wendet sich ganz direkt an die Kinder zu. Und das möchte ich jetzt auch tun und möchte euch mal die Frage stellen, wer von euch möchte gerne weise sein? Einige melden sich, ja. Wer von euch möchte gerne im Einklang mit Gottes Wort zu seiner Verherrlichung leben? Das ist meine persönliche Definition von Weisheit. Wer möchte gerne im Einklang mit dem leben, was Gott von uns fordert? Jeder eigentlich, ne? Wer von euch möchte gerne verstehen, was der Wille von Jesus ist? Ja, viele melden sich. Dann sagt dieser Bibeltext hier ganz einfach, dass ihr euren Eltern gehorsam sein sollt. Das macht wahre Weisheit aus. Das ist der Wille von Gott für eurem Leben, für euer Leben. Und so spiegelt ihr den König, und das ist so faszinierend, das muss man sich vor Augen führen, so spiegelt ihr den König aller Könige wieder. So spiegelt ihr den Herrn wieder. Nun kann es vielleicht sein, dass man hier einwenden könnte und sagen könnte, naja, meine Eltern sind aber nicht gläubig, soll ich denen trotzdem gehorsam sein? Weil Paulus sagt hier so ganz merkwürdig, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn. Und ich dachte erstmal in der Predigtvorbereitung, das bedeutet, Paulus will hier sagen, dass Kinder besonders den Eltern gehorchen sollen, die im Herrn sind, die gläubig sind. Aber ich habe mich damit so ein bisschen unwohl gefühlt, habe dann in Kommentare reingeschaut. Und von der Grammatik her, will ich jetzt nicht aufrollen, aber da bezieht sich dieses im Herrn auf das Gehorchen. Gehorcht im Herrn. Und eine Parallelstelle, die uns hilft, das noch deutlicher zu verstehen, ist Kolosser 3, Vers 20. Da sagt Paulus, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Das heißt, unabhängig davon, ob du gläubige oder ungläubige Eltern hast, als jemand, der noch unter der Aufsicht deiner Eltern steht, musst du deinen Eltern gehorchen. Das ist genauso wie beim letzten Text, als Paulus gesagt hat, dass Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen sollen. Und zwar nicht, weil sie so perfekt sind, sondern, was sagt Paulus da? Unterordnet euch als dem Herrn. Und genauso sagt er auch in Epheser 6, Vers 7 bis 8, und mit Gutwilligkeit dient als dem Herrn, über die Sklaven, die arbeiten sollen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Warum? Da ihr wisst, dass was irgendeiner tut, er dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Das heißt, ganz einfach, deine Verantwortung als Sohn und als Tochter ist es, deinen Eltern zu gehorchen. Nicht, weil sie so perfekt sind, nicht, weil mit ihnen die Weisheit sterben wird, nicht, weil sie alles Wissen der Welt haben, sondern ganz einfach, weil das den König aller Könige repräsentiert. Natürlich, Klammer auf, dass der Gehorsam geht nur so weit, dass man auch Gott gehorsam ist. Wie es ja auch in der Politik ist. Wir sind dem Staat nur so weit gehorsam, wie es Gott wohlgefällig ist. Aber Christus ist doch derjenige, der diese perfekte Erlösung vollbracht hat. Er ist derjenige, der jede Philosophie und Weisheit dieser Welt vernichtet hat. Und er ist derjenige, der erhöht wurde über alle Gewalten und Mächte. Und deshalb hat er das Recht, zu bestimmen, wie das Leben in der Familie auszusehen hat. Das kann kein Experte dieser Welt umdefinieren. Und ich habe später noch ein Zitat, dürft ihr euch schon darauf freuen, wo man sieht, wie das in der Welt absolut verdreht wird. Die Frage ist natürlich, warum sollen wir unseren Kindern, warum sollen die Kinder ihren Eltern gehorchen? Und Paulus begründet das hier auch. Schaut mal weiter in den Text. Er sagt, denn das ist Recht. Ganz einfache Begründung. Mit anderen Worten, das ist wahre Gerechtigkeit. Und besonders wir als Christen, als Repräsentanten vom König dieser Welt, müssen diese Wahrheit hochhalten in einer Welt, die sich immer mehr davon distanziert, dass Eltern ihren Kindern gehorsam sein sollen. Ein Kumpel von mir erzählte letztens davon, wie er einkaufen war. Und da war eine Mutter mit ihrem Kind. Und das Kind war am Boden und hat gemeckert und geschrien. Und die Mutter stand daneben und sagte nur wiederholt, Lukas, ich möchte das nicht. Steh bitte auf. Es wird langsam echt peinlich. Da war überhaupt nicht dieses Verständnis davon, Gehorsam vom Kind einzufordern. Und der Lehramtsstudent, von dem ich vorhin erzählt habe, der erzählte auch, dass man in der Schule, wenn er da Vertretungsunterricht hat, dass man merkt, bei wem die Eltern zu Hause Gehorsam einfordern und wo nicht. Weil dasselbe Verhalten sich in der Schule widerspiegelt. Nun, woher kommt diese Art der Erziehung, dass man kein Gehorsam mehr einfordert? Bitte, bitte machen, bis drei zählen, erklären statt gebieten. Und ich sage es, deswegen auch dieser lange Aufbau, ich sage es gerade heraus, diese Art der Erziehung kommt direkt vom Teufel. Warum sage ich das? Weil der Teufel alles daran setzt, das um 180 Grad zu verdrehen, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Und Mann, ist er erfolgreich. In 2. Timotheus 3, 1 bis 4 lesen wir, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Warum? Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Es ist ein geistlicher Kampf. Und wir müssen verstehen, dass das hier ein geistlicher Kampf ist. Und dass hier Weltbilder aufeinandertreffen. Das müssen wir als Christen unbedingt verstehen. Und wir müssen uns fragen, auf welcher Grundlage stehen diese modernen, sage ich jetzt mal, Erziehungsmethoden? Stehen sie auf dem Fundament von dem, der wirklich jede Gewalt und Kraft und Herrschaft vernichtet hat? Oder stehen sie auf dem Fundament von Experten, die Gott aktiv aus ihrem Leben verbannt haben? Und deswegen will ich euch als Eltern Mut machen, gehorcht Christus und nicht Cäsar. Haltet diese Wahrheit hoch. Schaut in die Bibel, wenn es um Erziehung geht. Und bringt euren Kindern diesen Gehorsam bei, denn sie lernen es nicht von alleine. Darf ich euch mal Kinder fragen, hat jemand von euch von alleine Gehorsam gelernt? Seid ihr gehorsam auf die Welt gekommen? Gut, dass du den Kopf so schüttelst. Nein, ich bin auch nicht gehorsam auf die Welt gekommen. Und deswegen sagt Paulus ja gleich auch, dass die Väter, die Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufziehen sollen, weil sie es nicht von alleine lernen. Auf der anderen Seite will ich euch Kinder Mut machen. Wenn ihr euren Eltern gehorsam seid, um Gott zu verherrlichen, repräsentiert ihr Christus, den König aller Könige. Und das ist eine echt super Motivation, den Eltern gehorsam zu sein. Weil ihr kennt sicher die Geschichte, wo Jesus 12 Jahre alt war und im Tempel bei den Lehrern sitzt, oder? Da liest man folgende Worte und er sprach zu ihnen, Lukas 2, 49 bis 51 lese ich vor, und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Und dann Vers 51, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Jesus höchstpersönlich war seinen Eltern untertan. Und er musste es auch sein, weil er das ganze Gesetz erfüllen musste. Er hat jedes einzelne Gesetz in vollkommener Weise gehalten, damit er in allen Dingen ein perfektes Leben vor Gott geführt hat. Und dazu gehörte auch das Gebot, den Eltern gehorsam zu sein. Der erste Grund, warum ihr Kinder euren Eltern also gehorsam sein sollt, ist, weil es Recht ist, weil es wahre Gerechtigkeit ist. Das hat Gott sich so ausgedacht und damit repräsentiert ihr ihn wieder, seine Politik. Und der zweite Grund, warum Kinder ihren Eltern gehorsam sein sollen, ist, weil sie Christus, den König aller Könige, widerspiegeln. Das bedeutet es, den Eltern im Herrn gehorsam zu sein, weil ihr es ihm wohlgefällig macht. Und der dritte Grund, warum Kinder ihren Eltern gehorsam sein sollen, findet sich in den Versen 2 bis 3. Schaut mal in den Text. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, nämlich, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und jetzt muss ich hier einen ganz kurzen Fass aufmachen. Es gibt ein Thema in der Theologie, das ist für mich persönlich eines der schwierigsten Themen, nämlich wie das Neue Testament das Alte Testament gebraucht. Und wenn ihr dieses Zitat hier lest, dann sagt Paulus ja, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Wenn man dasselbe Gebot aber im Alten Testament liest, dann sagt Gott zu Mose, damit du lange lebst in dem Land, welches der Herr dir geben wird. Und warum genau macht Paulus jetzt diesen Unterschied? Und ich möchte euch meine persönliche Überzeugung mal weitergeben und ich denke, das macht Sinn und es gibt einen sehr dicken Kommentar über das Neue Testament im Alten, das Alte Testament im Neuen Testament und die sagen das auch und alle Bücher, die ich dazu habe. Und zwar zitiert Paulus hier ja 2. Mose 20, Vers 12. Und wenn man den Epheserbrief und 2. Mose mal ganz grob nebeneinander stellt, sieht man gewisse Parallelen. Beide Bücher beginnen nämlich mit einem Rettungsplan Gottes, den Gott bereits vor ihrer Existenz gefasst hat. In 1. Mose 15, nicht 2. Mose, in 1. Mose 15, Vers 13 lesen wir nämlich folgende Worte ab Vers 13. Und er sprach zu Abraham: Du sollst sicher wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Er redet über die Sklaverei in Ägypten, bevor sie überhaupt stattgefunden ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen werden. Jetzt redet er von der Errettung, bevor das Volk Israel überhaupt in Ägypten versklavt wurde. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Zeitlich gesehen befinden wir uns hier in 1. Mose, eine lange Zeit vor dem Auszug aus Ägypten. Und bereits hier erklärt Gott, dass sie ausziehen werden, dass eine Errettung stattfinden wird. Verständlich, oder? Schlägt man dann 2. Mose 1 auf, finden wir ein versklavtes Volk da. Aber der Plan der Errettung, er steht ja bereits. 1. Mose 15. In gleicher Weise, wenn wir den Epheserbrief aufschlagen, dann beginnt Paulus mit einem wunderbaren Erlösungswerk Gottes vor Grundlegung der Welt. Gott hat eine Braut erwählt, Christus hat für diese Braut bezahlt und der Heilige Geist sammelt diese Braut. Das ist der Plan Gottes, den Gott in der Vergangenheit vollbracht hat. Schlägt man dann Epheser 2 auf, versteht man, dass genauso wie das Volk Israel aus der Sklaverei befreit werden musste, man selbst aus der Sklaverei der Sünde befreit werden muss. Und diese Errettung findet allein auf der Grundlage des handelnden Gottes statt. Genauso wie die Errettung beim Volk Israel allein auf der Grundlage Gottes stattgefunden hat. In 2. Mose 6, Vers 6 lesen wir zum Beispiel: Darum spricht zu den Kindern Israel, ich bin der Herr und ich werde euch herausführen unter den Lastarbeitern der Ägypter weg und werde euch erretten aus ihrem Dienst und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch annehmen mir zum Volk und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausgeführt unter den Lastarbeitern der Ägypter weg. Und ich werde euch in das Land bringen und so weiter. Gott ist der Handelnde. In gleicher Weise liest man in Epheser 2 folgende Worte: Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und ich möchte, dass ihr diese Parallele jetzt seht. Genauso wie in Epheser ist hier in 2. Mose ein versklavtes Volk, ein Gott mit einem wunderbaren Rettungsplan. Und nachdem dieses Volk gerettet wurde, wurde es mit einem eigenen neuen Gesetz zu einer eigenständigen Nation. Logisch soweit, ja? Hoffentlich. Die Reihenfolge ist immer klar, darauf will ich hinaus. Gott rettet ein versklavtes Volk und gibt ihnen dann Gebote. Das ist in 2. Mose so und das ist auch in Epheser so. Und eins der Gebote, die Gott für so wichtig erachtet, dass sie sowohl in 2. Mose als auch in Epheser vorkommen, ist, dass sein erlöstes Volk 2. Mose 20, Vers 12 hält. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage verlängert werden in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und Paulus erklärt hier in Epheser, das ist das erste Gebot in diesen 10 Geboten, mit einer Verheißung ist. Und wenn es eine Verheißung ist, dann bedeutet es, dass es noch nicht stattgefunden ist. Richtig? Es ist noch ausstehend. Sie hatten das Land ja noch gar nicht empfangen. Es war noch ausstehend, damit deine Tage verlängert werden auf der Erde oder in dem Land. Das heißt, der dritte Grund, den Paulus hier nennt, ist eine Verheißung. Genauso wie damals beim Volk Israel etwas, was noch ausstehend war, ist es hier in Epheser 6 eine Verheißung, die noch ausstehend ist. Welches Land ist dann hier gemeint? In der Zeit, als Israel das Gebot bekommen hatte, hatten sie noch kein Land. Es war eine Hoffnung, die sie gesehen haben. Während dem Volk Israel ein Land versprochen wurde, nämlich das Land Kanaan, sagt Paulus hier in Vers 3, dass die Tage verlängert werden, aber nicht in dem Land, sondern auf der Erde. Und wenn man jetzt in den Epheserbrief schaut, hat Paulus ebenfalls schon mehrmals von dem zukünftigen Erbe gesprochen. Epheser 1,14 zum Beispiel, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Oder in Epheser 3,6, nämlich, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und wenn man jetzt diese Parallelen zwischen 2. Mose und Epheser sieht, dann lässt es das Verständnis zu, sage ich jetzt mit Vorsicht, dass Paulus hier insbesondere von der neuen Schöpfung redet, wo wir ein nicht bestimmtes Land erben wie das Volk Israel, sondern auf der neuen Erde leben werden. Das heißt, was Paulus hier macht, ist, er wendet sich den jungen gläubigen Zuhörern zu und erklärt ihnen, dass sie genauso wie die Verheißung damals an Israel gültig war, auch die Verheißung jetzt gültig ist. Es wird eine neue Schöpfung geben. Er lenkt die Augen also auf die Hoffnung, auf die Ruhe, die Gott seinem Volk bringen wird. Auf der anderen Seite, und das ist, wie man es auch sehen kann, steckt hier natürlich ein Weisheitsprinzip. Und ich habe kein Problem mit beiden Sichtweisen, weil ich glaube, nur um das mal kurz klarzustellen, jemand, der seinen Eltern wirklich im Herrn gehorsam ist, der ist wiedergeboren. Weil dieser Gehorsam für den Herrn ist eine Frucht, die Gott gibt. Und deswegen wird er auch lange leben auf der Erde. Genauso wie wir lange leben werden auf der Erde. Nur um das mal kurz abzurunden. Auf der anderen Seite, und das ist das, wie man es auch sehen kann, ist das klassische Sprücheverständnis, dass hier ein Weisheitsprinzip weitergegeben wird. Und dieses Prinzip ist ganz einfach. Wenn ein Kind ungehorsam ist, dann steht es in der Gefahr, früher zu sterben, als ein Kind, welches gehorsam ist. Ganz dummes Beispiel, stellt euch mal zum Beispiel vor, jemand hat 2 Kinder. Eins hat Gehorsam gelernt, das andere hat keinen Gehorsam gelernt. Und beide Kinder laufen jetzt ganz verrückt auf eine Klippe zu und dann rufen die Eltern, stehen bleiben. Und der andere sagt, nö, keine Lust, läuft einfach weiter, der stürzt die Klippe runter. Und der andere, der Gehorsam gelernt hat, der bleibt stehen. Das ist ein ganz dummes Beispiel, aber das ist das, was Paulus hier meint. was Salomo auch in den Sprüchen immer wieder meint, dieses Prinzip, jemand, der gehorsam ist, der wird vor vielen Sachen bewahrt werden. Das Kind, welches jeden Abend aus Gehorsam die Zähne putzt, wird später weniger Rechnungen bezahlen als das Kind, was nie gelernt hat, Zähne zu putzen. Gehorsam bringt diese Frucht mit sich. Das ist der Punkt, den Paulus hier auch machen möchte. Wer gehorsam ist, wird in der Regel lange leben. Das war besonders in der Zeit damals der Fall, wo es eine hohe Kindersterblichkeitsrate gab. Und natürlich insbesondere, wenn die neue Schöpfung da ist, weil wahrhafter Gehorsam für den Herrn von Gott gewirkt ist. Denn Gott ist es, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr verwirrt mit diesem Verständnis. Aber ich wende mich jetzt nochmal den jüngeren Zuhörern ganz direkt zu. Als Paulus diesen Brief geschrieben hat und als dieser Brief vorgelesen wurde, da saßen die Leute damals in den Reihen, gläubige Kinder. Diese Zeilen wurden nicht in erster Linie geschrieben, damit die Eltern diese Verse zu Hause predigen. Natürlich auch, aber in erster Linie wurden diese Worte für die jüngeren Zuhörer geschrieben. Für diejenigen, die noch unter der Aufsicht ihrer Eltern stehen. Und wenn du ebenfalls hier sitzt und du lebst zu Hause mit deinen Eltern zusammen, dann gibt dieser Text dir hier klare Anweisungen. Du sollst deinen Eltern gehorsam sein. Nicht, weil sie so perfekt sind, sondern weil du damit Christus verherrlichst. Du sollst deinen Eltern gehorsam sein, weil du Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt verkündigst. Und du sollst deinen Eltern gehorsam sein, weil du wissen darfst, dass du lange auf der Erde leben wirst. Das ist die Verheißung. Du wirst sowohl ewig leben in der neuen Schöpfung, aber auch hier auf der Erde wirst du dir viel Probleme einsparen, weil deine Eltern all diese Probleme bereits selber durchgelebt haben. Und nach all dem wendet sich Paulus nun der Verantwortung der Eltern. Schaut mal in Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Genauso wie bei der Unterordnung der Frau und der Liebe des Mannes, die eine wunderbare Harmonie darstellen, lebt die Beziehung zwischen Eltern und Kindern nicht allein von dem Gehorsam der Kinder, sondern in gleicher Weise auch von Eltern, die ihre Kinder lieben und sie deshalb in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufziehen. Und in unseren Übersetzungen steht hier, ihr Väter, aber das gleiche Wort, was hier im Urtext steht, wird auch für Eltern gebraucht. Zum Beispiel in Hebräer 11, Vers 23, wo Mose seine Eltern verlassen hat. Natürlich, trotzdem wendet sich Paulus hier in erster Linie an die Väter, weil das biblische Verständnis von dem Hauspriester ist, die das Sagen haben und die bestimmen, was Sache ist. Als Hauspriester hat man diese Verantwortung. Natürlich, in gleicher Weise sind aber auch die Mütter gemeint. In Sprüche 1, Vers 8 zum Beispiel heißt es, höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Also beide sind gefragt. Und im Reich Gottes ist es unsere Verantwortung als Eltern, unsere Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn großzuziehen. Das ist das Weltbild der Bibel. Das ist die Politik von unserem Herrn, der jede Weisheit und Philosophie dieser Welt vernichtet hat. Aber natürlich wendet sich Paulus hier hauptsächlich an dem Vater als dem Hauspriester zu. Und als erstes fordert Paulus hier auf, dass man die Kinder nicht zum Zorn reizt. Und was bedeutet das hier? In Kolosser 3, Vers 21, das hilft uns auch wieder ein bisschen, das zu verstehen. Da sagt Paulus, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Und wenn Paulus diese Worte in der Zeit damals geschrieben hat, dann war das absolut bahnbrechend. In der Zeit damals gab es nämlich ein Gesetz in Rom, das hieß Patria Potestas. Und dieses Gesetz hat es ermöglicht, dass Väter das ganze Leben über das Sagen über die Kinder haben. Also wirklich das ganze Leben, bis sie gestorben sind. Bis der Vater gestorben ist, hatte er das Sagen über die Kinder. Und selbst wenn dieser Vater im Gefängnis war, konnte er bestimmen, was seine Kinder machen. Wen sie heiraten, was sie arbeiten. Das war also wirklich ein Helikoptervater. Und wenn Paulus diese Worte hier spricht, dann war das ein absolut neues Verständnis für die Heiden, die zum Glauben gekommen sind. Die Juden in den Gemeinden, die hatten das Verständnis, das biblische Verständnis bereits aus dem Alten Testament. Aber besonders die Heiden, die zum Glauben gekommen sind und jetzt in der Gemeinde saßen und sich das angehört haben, für die war das etwas komplett Neues. Dass man die Kinder nicht zum Zorn reizt, dass man nicht über jedes einzelne Detail ihres Lebens bestimmt. Das war ein neues Verständnis. Und es gibt viele Wege, wie man seine Kinder zum Zorn reizen könnte. Und ich denke, wenn wir jetzt hier eine Fragerunde machen würden, dann würde bestimmt jedem ein Beispiel einfallen. Aber der Klassiker ist natürlich, dass man seinem Kind das anzwingen will, was man selbst nicht geschafft hat. Ob es irgendwas Akademisches ist, dass er ein Instrument lernt, irgendwie solche Beispiele. Man zwingt seinen Kindern etwas auf, aus der Motivation, er soll es besser machen als ich. Und ein anderes Beispiel ist, dass man, das passiert auch sehr schnell, glaube ich, dass man ein Kind vor dem anderen bevorzugt, dass man ein Lieblingskind hat. Oder wenn man mit unterschiedlichen Maßen erzieht. Der eine bekommt nie eine Strafe und der andere bekommt immer gleich die doppelte Strafe. Es gibt unendlich viele Beispiele, wie man die Kinder zum Zorn reizen kann, beziehungsweise wie man dafür sorgen kann, dass sie mutlos werden. Und genau davor müssen wir als Eltern uns hüten, dass unsere Kinder nicht mutlos werden. Und das erfordert von uns natürlich, dass wir konsequent in der Erziehung sind. Dass wir nicht einmal so und einmal so, sondern dass wir geradlinig in der Erziehung sind. Dass wir ein Verständnis haben, wie wir unsere Kinder erziehen. Und deshalb sagt Paulus auch weiter, sondern, im Vers 4, also er zeigt ja einen Kontrast auf, was wir stattdessen tun sollen, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und das ist schön, dass Paulus die Zucht und Ermahnung des Herrn hier nennt. Weil was ist denn das Einzige auf dieser Welt, was nicht hin und her geworfen wird? Das, was bereits niedergeschrieben wurde. Und deswegen müssen wir, wenn wir unsere Kinder erziehen, wenn wir über Erziehung nachdenken, zum Wort Gottes greifen. Und das ist völlig dem entgegengesetzt, was moderne Experten für Ansätze haben. Es reißt ihnen den Boden unter den Füßen weg. Ein Nachrichtensender, und jetzt kommt das Zitat, was ich vorhin versprochen habe, zieht folgendes Fazit über moderne Erziehung und sagt folgendes: Die Methoden der Erziehung haben sich von autoritären Ansätzen hin zu einem, wenn ich das lese, dann muss ich mir schon den Kopf schütteln. Ich lese nochmal. Die Methoden der Erziehung haben sich von autoritären Ansätzen hin zu einem partnerschaftlichen Umgang entwickelt. Statt Gehorsam und Unterordnung zu fordern, suchen Eltern das Gespräch und setzen auf Verhandlungen und gemeinsame Entscheidungsfindung. Gewaltfreie Erziehung ist nicht nur ideal, sondern gesetzlich verankert. Und ich hoffe, ihr merkt, dass diese Herangehensweise komplett dem entgegengesetzt ist, was Paulus hier eigentlich sagt. Ihr müsst euch dessen bewusst sein, dass Gottes Absicht, euch mit den Kindern zu beschenken, die war, dass ihr sie in wahrhafter Gerechtigkeit für Gott aufzieht. Nicht für das moderne Verständnis von Erziehung, nicht für unsere Wirtschaft, nicht für unsere Politiker, für Gott. Und wenn Paulus hier sagt, aufziehen, dann heißt es eben, dass Kinder nicht von selbst dahin kommen. Es bringt also nichts, mit den Kindern zu verhandeln oder gemeinsame Entscheidungsfindung zu betreiben. Wenn das Kind keine Ahnung von dem hat, was Gott eigentlich von ihm erwartet. Und das ist das biblische Weltbild. Das kann keine Institution für euch übernehmen. Ich meine, warum sonst sollte Gott das Gebot geben, dass Kinder ihren Eltern im Herrn gehorchen sollen, wenn dieselben Eltern ihre Verantwortung einfach auf alle möglichen Institutionen verschieben? Und ich möchte hier wieder kein Fass aufmachen, ob Kindergarten ja, nein, ob Homeschooling ja oder nein, ob Jungschau und Jugendstunde ja, nein. Das ist euch überlassen. Aber ich möchte zumindest eine Beobachtung aufstellen, von der ich sage, da sollte jeder Christ eigentlich von Herzen zustimmen. Wenn jemand all diese Institutionen gebraucht, um seine Kinder erziehen zu lassen, dann ist diese Person ihrer Verantwortung nicht nachgekommen. Und man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass es lieblos gegenüber dem Kind ist. Weil in Hebräer 12, Vers 4 bis 8, da sagt der Autor, ihr habt noch nicht gegen die Sünde ankämpfend bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne. Und Bastarde bedeutet uneheliche Kinder. Das heißt, wenn jemand diese Verantwortung wegschiebt und dieser Verantwortung nicht nachkommt, der liebt sein Kind nicht. Gott erwartet von dir, dass du deine Kinder erziehst, so wie er erwartet, dass deine Kinder dir gehorsam sind und das wahre Gerechtigkeit ist. Das eine lebt nicht ohne das andere. Und trotzdem leben viele Eltern so, als ob es keinen Unterschied macht, wo ihre Kinder ihre Zeit verbringen. Aber es ist töricht, so zu denken, wenn die Bibel sehr wohl deutlich macht, dass es einen Unterschied macht. Und genau deshalb ist es so wichtig zu verstehen, auf welcher Grundlage, auf welchem Weltbild bauen wir unsere Prinzipien der Erziehung. Und ihr merkt wahrscheinlich schon, ich habe nicht viel Erfahrung in der Erziehung. Ich bin selber erst seit anderthalb Jahren ungefähr Vater. Aber was ich weiß, und das will ich euch weitergeben, ist, dass wenn ich überlege, wie ich mein Kind erziehe, dann schaue ich hier rein, weil hier drin steht, wie ich mein Kind zu erziehen habe. Nachdem der Lehramtsstudent gesagt hat, man soll die Kinder nicht in einer Blase aufwachsen lassen, da habe ich damals einfach nur die Worte aus Sprüche 1, Vers 8 zitiert. Und zwar genau so. Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Und das müssen wir mit einem Selbstbewusstsein sagen. Und der Sprücheschreiber sagt das mit einem Selbstbewusstsein und das ist mir super hängen geblieben von deiner Predigt, Bernie. Wir müssen überzeugt sein von dem, was wir unseren Kindern beibringen. Das biblische Weltbild sagt nicht, dass man die Kinder die Welt selbst entdecken lassen soll, sondern im Gegenteil, das biblische Weltbild nimmt Eltern in die Pflicht, die Kinder so zu erziehen, dass sie mit genau dieser Welt nichts zu tun haben wollen. Das ist ein Unterschied. Dafür müssen wir aber überzeugt von dem sein, was gerecht und was ungerecht ist. Und das ist etwas, wo wir zurückkehren müssen. Wir müssen überzeugt sein von dem, was die Bibel über Recht und Unrecht lehrt, damit wir mit genau dieser Selbstbewusstheit, mit dieser Entschlossenheit unsere Kinder erziehen. Es bringt nichts, wenn wir unsere Kinder zu Cäsar schicken und uns dann wundern, dass sie als Römer zurückkehren. Aber genau das passiert seit vielen Jahren mit einer sehr erfolgreichen Strategie vom Satan, der von der Macht der Erziehung genauestens Bescheid weiß und dieses Instrument sehr gut für sich zu gebrauchen. Und deshalb erschüttert es mich umso mehr, dass selbst in christlichen Kreisen immer mehr über genau diese postmodernen Erziehungsmethoden gesprochen wird, als über diese klaren Anweisungen aus der Schrift. Das Ende davon ist, so wie Paulus sagt, dass in den letzten Tagen die Kinder den Eltern ungehorsam werden. Ich meine, warum sollten sie ihnen auch gehorsam sein, wenn sie nicht mal Überzeugung haben? In 5. Mose 6, Vers 6 bis 7, was wir schon eingangs in der Schriftlesung hatten, da steht, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Das ist erstmal an uns Eltern, besonders an die Väter. Und dann sagt er weiter, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und dieses Wort hier im Hebräischen, einschärfen, ist ein sehr schönes, bildhaftes Wort. Es ist das Wort, welches man gebraucht, um ein Schwert zu schärfen. Aber dann nochmal in der intensiven Form. Das meint einschärfen, also wirklich eindringlich auf das Kind einreden, was Gott von ihm erfordert. Das heißt, es bringt nichts, deinen Kindern nur einmal etwas von Gottes Gerechtigkeit beizubringen, sondern es muss unter Dauerbeschuss stattfinden. Und zwar unter mehr Dauerbeschuss als über den Dauerbeschuss von der säkularen Welt. Und mehr Dauerbeschuss als die Lügen über Evolutionstheorie. Mehr Dauerbeschuss als über die Lügen über die Genderbewegung. Mehr Dauerbeschuss als die Lügen über Abtreibung. Das meint Gott hier, wenn er zu Mose sagt, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Das ist der Standard, den Christus, der König, von seiner erlösten Schar erwartet. Und meine Güte, ist das ein hoher Standard, oder? Also, ich finde, das ist ein hoher Standard. Aber ich möchte erinnern, wir haben ein Fundament. Nämlich Jesus, den König aller Könige, der die Gewalten und Mächte dieser Welt entwaffnet hat. Er hat die Ideen und Philosophien von Experten ohne Fundament bloßgestellt. Und es ist die Verantwortung von uns Gläubigen, dass wir anerkennen, dass Gottes Wort es besser weiß, was für unsere Kinder gut ist, als Experten dieser Welt. Deshalb, liebe Eltern, seid mutig, vertraut auf Gottes Wort und handelt danach. Das ist der Wille des Königs aller Könige. Und so werdet auch ihr wissen, was es bedeutet, verständig zu sein, was der Wille des Herrn ist. Und so werdet ihr in Weisheit wandeln. Und ich möchte zum Abschluss kommen. Ich hoffe, es ist klar geworden, wir Christen befinden uns in einem geistlichen Kampf, auch in der Kindererziehung. Und das wird Paulus ab Vers 10 nochmal klar und deutlich machen. Und dieser geistliche Kampf, der findet in jedem Bereich unseres Lebens statt. Auch in der Erziehung bzw. im Familienleben allgemein. Und wir sind dumm, wenn wir glauben, dass das Familienleben davon nicht betroffen ist, dass die Erziehung nicht davon betroffen ist. Der Teufel hat großes Interesse daran, biblische Prinzipien durch humanistisches Gedankengut zu ersetzen. Und ich will nicht sagen, bitte versteht mich nicht falsch, dass alles, was Pädagogen und Philosophen und Wissenschaftler sagen, falsch ist. Aber wir müssen verstehen, dass diese Pädagogen und diese Wissenschaftler und diese Experten ein Weltbild haben. Sie haben ein Weltbild. Und dieses Weltbild ist ohne Gott. Wir als Gläubige hingegen haben ein Weltbild mit Gott. Wir haben klare Anweisungen von dem, der uns geschaffen hat, der weiß, was für uns gut ist. Er weiß, wie eine Familie funktionieren soll, weil er der Erfinder der Familien ist. Und dieser Gott gebietet den Kindern, dass sie den Eltern gehorsam sind, keine Partnergemeinschaft sind. Und er gebietet den Eltern, dass sie ihre Kinder in der Zucht und Ermahnung und nicht nach weltlichen Standards erziehen, sondern den Standards des Herrn, der über alle Gewalten und Mächte erhoben wurde. Und wenn man diesen Text so liest, dann wünscht man sich wahrscheinlich, dass Paulus noch mehr gesagt hätte, wie genau wir in welchen Situationen handeln sollen. Aber er macht das hier nicht. Aber eine Sache, die klar ist, wenn Paulus hier sagt, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn, ist, wo finden wir denn die Zucht und Ermahnung des Herrn, wenn nicht allein in diesem Buch? Hier finden wir die Zucht und Ermahnung des Herrn. Hier finden wir, was Gott wohlgefällig ist. Und deswegen ist es umso wichtiger für uns als Eltern in allen Fragen, auch in der Erziehung, dass wir hier hinlaufen und gucken, was Gott von uns möchte. Amen.